Liebe Zuhörer unseres Radios, die priesterliche Frau, das ist das Buch von Jörg Croissant, das ich in diesen Ansprachen der Mittagszeit durchgehe. Wir sind beim Kapitel der Jugendliche und die Furcht vor dem Blick der anderen angelangt. Es ist nicht nur der Blick vom anderen, unter den wir uns stellen, besonders auch von den Massenmedien angeregt, dass man eben nach außen hin gut ankommt, sondern es ist vor allem der eigene Blick, der uns verdammt und lahmlegt. Viele gehen schrecklich mit sich um, sie üben keinerlei Nachsicht mit ihrer Schwäche. Und dann muss man eigentlich die nächsten Sätze jeden für sich so wirken lassen. In Wirklichkeit sind sie ärgerlich, dass sie nicht vollkommen sind. Ihr Minderwertigkeitsgefühl ist nichts anderes als verborgener Stolz, der uneingestandene Wunsch, bedeutend zu sein, um anerkannt oder einfach nur geliebt zu werden, was ja nichts Schlechtes ist. Der Wunsch, geliebt zu werden, ist der geheime, unbewusste Antrieb unseres gesamten Tuns. Jemand hat einmal gesagt, wer sich geliebt weiß, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen, der wird kaum sündigen. Er hat es auch nicht nötig, dann irgendwie Macht auszuspielen, arrogant zu sein. Er steht in sich. Es ist kein Zufall, dass das zweite Gebot von uns verlangt, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Denn wir haben es furchtbar schwer, uns zu lieben, wie wir sind. Nun können wir den anderen aber nur dann annehmen, wenn wir uns selbst annehmen. Und wenn wir Gottes Blick auf uns angenommen und seine Liebe entgegengenommen haben. Also Selbstannahme und Annahme des anderen gehört zusammen. Und dann bringt sie wieder ein Zeugnis. Ich habe meine Kindheit in Furcht verbracht. Ich war von meiner Zwillingsschwester verletzt, die mich auf allen Gebieten überflügelte und unterdrückte. Ich hatte eine sehr schwache Gesundheit und war in meiner Jugend eigentlich ein halber Junge. Ich spielte lieber Jungenspiele. Die Jahre im Internat haben nichts daran geändert, im Gegenteil. Ich konnte meine Weiblichkeit nur sehr schwer annehmen. Was sie sich dann auch in der Kleidung nach außen hin gezeigt hat. Ich war krankhaft, schüchtern, überempfindlich, gefühlsbetont bis zum Äußersten. Kurzum, mir war nicht wohl in meiner Haut. Stets wollte ich woanders sein als dort, wo ich gerade war. Meine Laune wechselte schnell, vor allem mit dem Wetter. Im Jahr 1981 hat sich mir der Herr sehr stark bezeugt. Das war am Vorabend von Ostern in einem Gespräch mit einer Freundin, nachdem ich die Kirche schon lange, jahrelang links liegen gelassen hatte. Plötzlich erfüllte großer Friede und eine große Freude mein Herz und alles wurde anders. Von da an hat sie sich auch anders gekleidet. Meine Schüchternheit war sofort geheilt. Auch keine Komplexe mehr. Ich fühlte mich dermaßen geliebt von Gott, dass alles in mir geheilt war. Ich fühlte mich nun als Frau und auch glücklich darüber, glücklich dort zu sein, wo ich war. Geheilt von der ständigen Unausgewogenheit, der übermäßigen Gefühlsbetontheit und Überempfindlichkeit. Ich danke dem Herrn für diese neue Geburt, die er in mir bewirkt hat. Von da an fühlte ich mich dermaßen von Gott geliebt, dass alles andere nebensächlich geworden ist. Der Herr hatte mir das Bedürfnis entwickelt, Leben zu schenken. Ich adoptierte Kinder, nahm seinem Herzen entsprechend verletzte Menschen auf und schenkte auch neues Leben im Glauben. Früher machte ich 1000 Sachen, was nur eine Flucht, ein Entkommen war, im übermäßigen Skilaufen und Surfen. Heute bin ich viel glücklicher, als ich mir je hätte vorstellen können. Ja, ich meine, die glücklichste aller Frauen zu sein und ich will nur noch nach dem Plan Gottes leben. Soweit dieses Zeugnis. Es gibt nur wenige wahrhaft freie Wesen, Wesen, die vom Blick der anderen befreit sind, sei es nun in der Art ihrer Kindererziehung, in ihren sozialen Beziehungen, der Arbeit oder der Freizeit. Wie viele Frauen wurden nicht von ihrer Umgebung zur Abtreibung gedrängt? Also hier der Blick von außen her, der Wunsch von außen her, der auf sie gelegt worden ist. Wie viele Mädchen haben nicht ihre Jungfräulichkeit geopfert, um so zu sein wie alle anderen? Man muss nur einmal am Ausgang eines Gymnasiums stehen, um festzustellen, wie wenig eigenständig die Jugendlichen sich kleiden und wie sehr sie die Gefangene der Mode sind. Man braucht viel Mut, besonders als Frau, um sich der Verachtung der anderen zu stellen, die einen für rückständig halten oder wie ein seltsames Tier anstarren, wenn man so unvorsichtig ist, sich nicht kopfüber in die gängigen Meinungen zu stürzen. Und dennoch sind wir zu der wunderbaren Freiheit der Kinder Gottes berufen. Doch hat diese Freiheit nichts mit der Unabhängigkeit oder Freiheit der wilden Tiere zu tun, die darin besteht, zu tun, was man will und wann und wie man will. Wir müssen nichts weiteres tun, als in Gottes Blick zu treten, uns in den Blick des Vaters zu stellen und ihm zu unterstellen. Denn Gott, unser Vater, liebt uns. Nie lässt er sich von unseren Sünden entmutigen, nie stempelt er uns ab. Er kennt uns so, wie wir sind, glaubt an uns und hofft auf uns. Erst in seinem Blick werden wir unsere wahre Würde als Männer und Frauen entdecken und feststellen, wer wir sind und wozu wir berufen sind. Sein Blick befreit uns von der Zwangsherrschaft des Geistes dieser Welt, die von den Medien so geschickt gehandhabt wird, indem sie das Gewissen fesselt und bei denen, die eine eigene Meinung zu haben wagen, Schuldgefühle erzeugen. Gottes Blick ist voller Hoffnung. Er hält uns nicht in unseren Grenzen fest, er macht uns offen für alles. Nur er befreit uns von allen anderen Blicken, von all dem, was die anderen von uns erwarten. Gott gibt sich keiner Täuschung über uns hin. Er weiß, dass wir zum Schlimmsten fähig sind. Aber seine Hoffnung gibt uns die Kraft, dass auch wir glauben, zuallererst zum Besten geschaffen zu sein. Mehr noch als der Mann ist die Frau dafür empfänglich, wie sie von anderen angesehen wird. Sie braucht Anerkennung, das Gefühl zu gefallen und Bewunderung. Im Grunde möchte sie geliebt werden. Vielleicht sehnt sie sich nach der ersten Bewunderung des Mannes, Adam, für die Frau Eva, nach diesem Blick, der sie erst voll und ganz zur Frau und Glück des Mannes werden lassen würde. Doch der Sündenfall hat die Gnade in Schwachheit verwandelt und diese Schwäche spielt ihr oft Streiche, weil sie sich von ihr zu Handlungen verleiten lässt, die sie erniedrigen und zur Sklavin der anderen macht, statt sie zu befreien. So beschränkt sie sich auf das Bild einer oberflächlichen und zum Objekt gewordenen Frau, das mit dem, wie sie eigentlich ist, gar nicht übereinstimmt. Sie stürzt sich in das Spiel der Verführung, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und der Mittelpunkt der Welt zu sein, nämlich die Allerschönste, Allerklügste, auf jeden Fall die aller drei Punkte. Doch bei diesem an sich berechtigten Streben verliert sie ihre wahre Persönlichkeit. Denn wenn sie allen gefallen möchte, verzettelt sie sich und verliert ihren Reiz. Sie weiß gar nicht mehr, wofür sie in Wirklichkeit geschaffen ist und welchen Ruf, welche Berufung und Sendung sie eigentlich hat. Es kommt, ein ganz erstaunlicher Satz jetzt von ihr, ohne eine besondere Gnade selten vor, dass eine Frau ein gutes Bild von sich hat und sich in ihrer Haut wohlfühlt. Sogar die scheinbar selbstsichersten verbergen hinter ihrer Maske oft ein tiefes Unbehagen am Dasein, das sie aber nicht offen zugeben wollen. Und dann, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, ein ganz interessanter und schöner Satz. Jemand aus der offensichtlich charismatischen Erneuerung hat das Wort des Herrn vernommen. Mein Blick macht dich rein. Mein Blick macht dich rein. Also jemand, der ein sehr schlechtes Leben geführt hat, hat plötzlich diesen Satz gehört. Also der Blick des Herrn, sich vorzustellen, dass er auf uns schaut, ist nicht wie kaltes Neonlicht, alles ausleuchtet und jede Runzel und alles Unansehnliche unerbittlich ins Licht zieht, sondern dieser absolut liebende Blick. Wir haben ja schon gesagt, dass Blicke töten können. Der Blick der Eltern auf das Kind, die Erwartungen, die in diesem Blick sind, der Blick der anderen, dem wir uns oft unterwerfen, wir wollen bei ihnen gut dastehen, der Blick auf uns selbst, der oft noch viel erbarmungsloser sein kann, und dann der Blick des Herrn. Man kann eine Theologie des Blickes übrigens beim Markus-Evangelium aufstellen. Lesen Sie dort mal die Geschichte von dem reichen Jüngling nach. Wenn ich mich recht erinnere, wird in dieser kurzen Episode erzählt, berichtet, dass Christus dreimal den jungen Mann anblickte. Es ist ein einladender Blick. Ein Blick, der in die Nachfolge ruft. Der Blick Christi auf Simon Petrus, der ihn dann verraten hat, war sicher ein schmerzlicher Blick. Der Blick Gottes auf uns, vor der Warmherzigkeit, vor der Liebe. Vielleicht überlegen Sie sich, ja, bedenken Sie diesen Satz einmal für sich. Mein Blick macht dich rein. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Segne, heile und behüte Sie, dein mächtiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.